Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Lagerbestände in Liquidität drehen. Was kann Warehousing leisten? Darüber wollen wir heute sprechen. Und ja, ich sag mal, die aktuelle Marktsituation ist ja durchaus von geopolitischen Einflüssen, manchmal von Sanktionen, definitiv von hohen Preisschwankungen geprägt. Das macht es für Unternehmen nicht immer leicht. Für Finanzierer kann das dagegen eine sehr interessante Situation sein. Und wie Warehousing Financing genau funktionieren kann, dafür habe ich zwei Experten ins Studio eingeladen, die ich euch gern kurz vorstelle. Ich beginne mit dem CFO in unserer Runde. Daniel Fahr leitet die Finanzen von QuickPack. Ich glaube, über das Unternehmen werden wir gleich noch eine ganze Menge lernen. Daniel hat zu Beginn seiner Karriere Erfahrung bei einem Steuerbüro und bei einem Wirtschaftsprüfer gesammelt. Das kann, glaube ich, nie schaden. Außerdem hat er fast 10 Jahre als Geschäftsführer bei Turbine Classics gearbeitet. Das ist ein Unternehmen, das, glaube ich, gar nichts mit Turbinen, dafür ganz viel mit Filmen zu tun hat. Und seit gut 8 Jahren ist er nun CFO bei QuickPack. Herzlich willkommen in unserer Runde, Daniel.
Vielen Dank, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und meinen Co-Gastgeber stelle ich auch sehr gerne vor. Er darf, meine ich, als ausgewiesener Spezialist für Vorratsfinanzierung gelten. Johannes Dran ist nämlich Transaktionsmanager bei der DHL SH Leasing in Hamburg und seit fast 12 Jahren in der DHL-Gruppe tätig. Herzlich willkommen in der Runde, Johannes.
Ja, auch von meiner Seite ein herzlich willkommen. Danke, Bastian.
Ja, gleich mal eine kurze Nachfrage. Man kennt eigentlich unter der Marke DHL die DHL Deutsche Anlagen Leasing. Wie passt ihr da rein mit eurer SH Leasing?
Genau, also die DHL SH ist eine Tochtergesellschaft der DHL und ist für so allerlei Spezialgeschäfte rund ums Leasing zuständig. Also wir arbeiten mit einem kleinen, feinen Team im Norden Deutschlands, im schleswig-holsteinischen Lockstedt. Und von dort werden spezielle Leasing-Engagements betreut, aber auch unsere DHL-Warehousing-Strukturen, also wirklich Handelsgeschäfte, in denen wir für Unternehmen im Corporate-Bereich Finanzierung darstellen, auf Basis des Vorratsvermögens.
Okay, dann haben wir das auch mal verstanden. Daniel, wir sprechen gleich über Warehousing bei euch. So, QuickPack ist, sag ich mal, einer der Hidden Champions mit einem geschäftsführenden Gesellschafter, wie man sich das von so einem klassischen Mittelständler vorstellt und wünscht. Trotzdem wird nicht jeder den Namen gehört haben und nicht ganz genau wissen, was ihr eigentlich treibt. Führ uns mal ein bisschen ein in euer Geschäftsmodell.
Ja, ganz genau. Wir sind familiengeführt. Wir sitzen in Renningen bei Stuttgart mit unserem Headquarter, sind dort circa 70 Leute im Headquarter. Und vertreiben Haushalt- und Hygieneartikel, das heißt Alufolie, Frischhaltefolie, Müllbeutel, Gefrierbeutel, Kosmetikbeutel, Backpapier, sowohl in den Discounter als auch in den Supermärkten. Deutschland, in Europa, auch in den USA haben wir Absätze und haben ein großes Werk hier in der Nähe von Köln mit über 200 Mitarbeitern, ein weiteres in Vietnam und Polen. Und produzieren dort unsere Ware und haben auch einige Handelsware aus China, sind also global unterwegs.
Mhm. Mit wie vielen Leuten macht ihr das und wie viel Umsatz verbirgt sich dahinter?
Also insgesamt sind wir bei ca. 1200 Leuten weltweit mittlerweile, Mitarbeitern. Und unser Umsatz beläuft sich knapp unter 300 Millionen aufsichtlich.
Okay, das ist ja schon eine sehr ordentliche Größenordnung. Johannes, wenn du das Geschäftsmodell hörst, jetzt ist es im Grunde von dir, also du wirst nicht mit Schrecken Abstand genommen haben, aber was ist da eine spontane Reaktion bei so einem Geschäftsmodell? Erweckt das Neugier, Begeisterung oder eine gewisse Skepsis? Wie schaust du da erstmal drauf?
Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Unternehmen, was wir häufiger sehen, Und daher überrascht es uns nicht. Die Branche ist immer individuell und speziell, also das, was das Unternehmen herstellt. Wir arbeiten viel mit deutschen Unternehmen zusammen und da gibt es halt sehr viele Spezialisten, die für ihren Bereich auch wirklich eine besondere Marktstellung haben. Und in dem Zusammenhang war die Quickpack-Gruppe ein sehr interessanter Fall, weil fürs DHL Warehousing sehr viel Kapital auch in den Vorräten im Vorratsvermögen gebunden ist. Und das immer für uns auch ein spannender Ansatz ist, um da die richtige Struktur zu finden. Hm. Und das war, glaube ich, auch, der Daniel wird es sicherlich nochmal ausführen, was seinerzeit die Beweggründe waren, wie wir zusammengekommen sind. Aber das war wirklich für uns auch ein spannender Fall. Und das hat auch für uns, also wir konnten zeigen, was die Struktur kann. Und wir konnten auch die Power der S-Finanzgruppe hier ins Spiel bringen.
Hm. Okay, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt wollen wir erst nochmal hören, Daniel, was braucht ihr eigentlich für Rohstoffe?
Also wir brauchen sowohl Backpapier als auch Aluminium, Coils, wie auch Granulate. Das sind so unsere Hauptrohstoffe, neben kleineren Bereichen, die wir auch brauchen. Und das Backpapier zum Beispiel wird per Container angeliefert und das Aluminium auch. Das kommt über die Seehäfen rein und dann wird das bei uns weiterverarbeitet.
Hm. Jetzt würde man ja denken, zumindest auf der Absatzseite ist da für euch relative Ruhe. Das, was ihr produziert, das braucht eigentlich jeder in relativ gleichbleibenden Mengen. Lass ich mich gern von dir korrigieren. Bei den Rohstoffen sieht es vermutlich ein bisschen anders aus. Also führ uns mal ein bisschen ein in eure Marktsituation in den vergangenen Jahren und wie ihr damit umgegangen seid mit den Herausforderungen.
Also fangen wir auf der Absatzseite an. Da wir ja auch die Discounter haben, haben wir hier natürlich einen massiven Preiskampf. Da geht es um die dritte Stelle hinterm Komma pro einzelner Rolle. Wir versuchen natürlich hier jede Optimierung im Unternehmen zu bewegen, die wir haben. Und auf der Rohstoffseite sind wir natürlich massiv getrieben vom LME. Aluminium ist ein sehr teurer Rohstoff und der wird am Light Metal Exchange in London gehandelt. Und dementsprechend sind das auch unsere Preise, die wir haben. Die kennt der Kunde auch. Also bei den neuen Preisverhandlungen weiß der auch ganz genau, wie gerade der Rohstoffmarkt aussieht und zu welchen Kosten wir voraussichtlich produzieren können.
Das heißt, wenn der Preis gesunken ist, dann müsst ihr den Preis senken. Wenn der Preis steigt, dann sagt er, das ist ein Problem, mit dem müsst ihr klarkommen.
So ungefähr ist es. Also nicht in der 1-zu-1-Relation, aber so ähnlich ist es. Ja, und dadurch kommen wir halt immer wieder in die Situation, dass wir bei Ausschreibung nicht zwingend den Artikel behalten. Grundsätzlich werden die Artikel nachgefragt am Markt. Wir haben einen guten Markt, einen stabilen Markt, aber auch eine Mehrlieferantenstrategie bei den großen Händlern dieser Welt. Ja. Grundsätzlich.
Lieferantenstrategie ist ein gutes Stichwort. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Lieferketten an einigen Stellen ziemlich unsicher geworden sind. Hat euch das auch betroffen?
Ja, grundsätzlich schon. Also wir erinnern uns vielleicht mal zurück an die erste Periode von Donald Trump. Die 2018 hat er dort auch Sanktionen ausgesprochen gegen Oligarchen in Russland. Davon waren auch wir betroffen. Und wir mussten dort natürlich recht schnell unseren Rohstoffmarkt Aluminium wieder sichern.
Das heißt, ihr wurdet von einem russischen Oligarchen beliefert, der das dann nicht mehr durfte? Und
von einem Unternehmen natürlich, nicht von dem Oligarchen direkt, aber ja, von einem Unternehmen natürlich.
Das heißt, ihr standet von heute auf morgen erstmal ohne Aluminium da?
Und genau, wir standen von heute auf morgen ohne Aluminium und vor allen Dingen ohne Zahlungsziel da. Wir haben mal langfristige Abnehmer von Rohstoffen und haben dort auch vereinbarte Zahlungsziele, Lieferantenkredite, die wir auch brauchen. Das ist für uns was ganz Wichtiges. Und haben dort versucht, relativ schnell neue Lieferanten aufzutun, die aber natürlich nur gegen Vorkasse arbeiten wollen, weil sie uns nicht kennen oder mit verkürzten Zahlungszielen, was in dem Moment zu einem großen Liquiditätsloch geführt hat, was wir versucht haben, auch natürlich über unsere Hausbanken zu decken. Aber Hausbanken mögen Warenbestände nicht so gerne als Sicherheit. Also unsere reine Asset-Finanzierung kam da einfach nicht mehr in Frage. Und so sind wir damals bei einem Fintrader gelandet, der die von hier schon vor Ort liegenden Bestände aufgekauft hat und uns mit einem neuen Zahlungsziel, natürlich zu deutlich höheren Kosten als heute die DHL oder das Warehousing das mit uns macht, zurückverkauft hat mit langen Zahlungszielen und dadurch war unsere Liquidität damals gesichert. Das war so ein bisschen der Grund. Wir müssen unsere Werke am Laufen halten, wir können uns Stillstand nicht leisten. Wir haben natürlich einen eisernen Bestand, selbstverständlich. Aber dieser Prozess geht nicht von heute auf morgen. Wenn die Finanzlücke groß ist, weil man auf Vorkasse umstellt, dann muss man schnell handeln. Und da waren einfach die Banken und die Konsortialkredite, die wir in dem Moment hatten, nicht ansatzweise flexibel genug.
Okay. Johannes, also Feintrading ist das, was Quickpack zunächst gemacht hat. Kannst du das mal ein bisschen abgrenzen gegen das Warehousing?
Genau, also Fine Trading setzt in der Regel etwas vor unserer Struktur an. Also das DHL Warehousing, das setzt auf einen physisch vorhandenen Warenbestand in einem deutschen Lager, muss man dazu sagen, den wir über eine Lager- und Handelsgesellschaft erwerben. Also wir werden rechtliche Eigentümer dieses Warenbestandes. Und das Fine Trading setzt ein wenig früher ein. Also letztendlich geht es da auch mehr in Richtung des Lieferanten, indem dann die offene Rechnung quasi durch den Fine Trader auch übernommen und gezahlt wird. Und dann ein verlängertes Zahlungsziel gegenüber dem Kunden entsprechend ausgereicht wird. In eurem Fall waren das diese 120 Tage oder bis zu 120 Tage, die dann entsprechende Liquiditätspuffer geschaffen haben für die Quickpack-Gruppe.
Okay. Wie sieht's denn bei euren Vorräten aus, Daniel? Wir haben ja viele Unternehmen, die erwarten bleibende oder sogar steigende Inflation, auch gerade bei den Einkaufswaren, und haben eben wie ihr auch mit Lieferkettenschwierigkeiten zu tun gehabt. Einige davon haben reagiert mit höheren Vorräten, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ist das bei euch auch so?
Ja, das haben wir auch gemacht. Vor allen Dingen, als die Preise am LME stark gestiegen sind durch die Ukraine-Krise, hatten wir natürlich auch relativ schnell das Limit bei der DHL erreicht, weil da hat so schnell keiner mit gerechnet. Das heißt, unsere Preise sind gestiegen, unser Kapitalbedarf ist deutlich gestiegen. Wir haben hier die Struktur nochmal deutlich erweitert vom Mindestvolumen her, um dem entgegenzuwirken. Und wir haben ja auch gesehen, dass Containerschiffe mal quer liegen in Häfen.
Ja. Soll vorkommen, ne?
Soll vorkommen.
Sogar in Kanälen, ja.
Ganz genau. Und das verlängert natürlich auch unsere Lieferzeiten, weil da müssen wir auch mit unserer Ware durch. Also wir haben unsere Bestände seitdem stabil aufgebaut und müssen ja auch Fertigware vorhalten für die Kunden. Teilweise bis zu 6 Wochen, damit hier keine Lieferengpässe stattfinden. Dementsprechend ist unser Fertigwarenbestand hochgegangen und unser Rohstoffwarenbestand auch deutlich.
Mhm. Seht ihr andere Unternehmen, Johannes, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen? Ja, kann man das irgendwie kategorisieren?
Ja, ich glaube, bei Quickpack geht es eher um Lieferung von Rohstoffen, aber auch um die Auslieferung in Richtung des Einzelhandels. Ja, also ich glaube, der Graus eines Einzelhändlers ist, dass ein Regal leer steht. Ja, das ist ein No-Go. Und dementsprechend wird natürlich dann auch erwartet, dass der Lieferant quasi entsprechende Vorräte vorhält, auch fertige Erzeugnisse, und dann immer lieferfähig ist. Und dieses Phänomen ist natürlich auch in anderen Branchen relevant. Ja, gerade wenn ein Blick auf die Automobilhersteller und deren Zulieferer, wenn da ein Bauteil fehlt und dann das Band stillsteht, dann entstehen hohe Ausfallkosten und das kann auf Dauer nicht akzeptiert werden, auch nicht kurzfristig akzeptiert werden. Und deswegen sehen wir, dass dieses Phänomen der Lagerhaltung und der strategischen Lagerhaltung an Bedeutung gewinnt. Ja, also ich glaube, wir müssen nur mal über deutsche Autobahnen schauen, links und rechts, was in den letzten Jahren auch an Logistik-Hubs und Zentren aufgebaut wurde. Ich glaube, das ist ein ganz klares Signal, dass hier Flächen geschaffen werden, um diesem Phänomen irgendwo zu begegnen.
Ja, wir haben es ja auch in Corona-Zeiten gesehen, dass Lagerbestände nicht mehr da waren. Ich meine, Backpapier hat jetzt keine Lobby bei der Bild-Zeitung wie Toilettenpapier, aber die Probleme waren ähnlich. Und wir hatten trotz alledem fast keine Lieferausfälle. Wir waren also lieferfähig, weil die Lager da waren und wir das finanzieren konnten und zu den Zeiten genug Rohstoffe auf Lager hatten, um das einigermaßen überbrücken zu können. Also wir waren fast immer lieferfähig in der Corona-Zeit.
Das ist einerseits natürlich schön. Auf der anderen Seite hat eine hohe Bevorratung natürlich auch ihre Kosten, finanzielle Kosten, die dann wiederum möglicherweise auch das Wachstum hemmen. Also was war bei euch die Downside und wie seid ihr rangegangen, das in den Griff zu kriegen?
Naja, die Wachstumshemmung haben wir nicht gesehen. Wir versuchen immer, unsere Liquidität stabil zu halten und genug Puffer zu schaffen. Wir haben über die DHL die Möglichkeit, sehr dynamisch mit unserem Bestand umzugehen. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ich mache einmal im Monat eigentlich einen Abruf bei der DHL und sage, ich brauche Geld oder ich habe Geld zu viel und zahle es zurück. So kann ich mein zinstragendes Fremdkapital auf ein Minimum reduzieren pro Monat. Das mache ich auch und das funktioniert auch sehr, sehr gut bis dato. Und so versuchen wir halt genau da so wenig Geld wie möglich im Fremdkapitalbereich aufzunehmen, um hier zinsoptimiert zu sein.
Okay, da wollen wir gleich mal ein bisschen näher reingucken, wie das konkret funktioniert. Lass uns aber erst noch mal kurz den Klassiker, den alternativen Klassiker angucken, ist schlicht über einen Bankkredit zu lösen. So, erste Frage an dich, Daniel, wie sehr atmet denn bei euch der Vorrat? Also ist das tatsächlich was, was man eher mit der Betriebsmittellinie machen würde, oder ist das was Langfristiges, was verlässlich, so man vielleicht auch am Ende etwas günstigeren langfristigen Kredit nehmen könnte?
Also der Adran wird es gleich bestätigen. Wir haben einen Basisbetrag, den wir immer ausschöpfen bei der DHL, beim Warehousing, und darüber hinaus einen dynamischen Bereich, ungefähr 50-50 vom Prozentsatz her. Und wir haben uns in dem dynamischen Bereich auch schon in jedem Bereich bewegt. Also manchmal, dass wir gar nichts abgerufen haben und manchmal, dass wir so gut wie alles abgerufen haben. Das heißt, die DHL kennt die Sorgen und Probleme. Wir sind auch im regelmäßigen Austausch, was die Unternehmensstrategien angeht, was die Rohstoffpreise angeht. Also da kommt alles drin vor. Das kann ich mit einem klassischen Kredit zumindest so nicht abbilden. Ich könnte die Basis abbilden mit einem klassischen Kredit, aber nicht diese Dynamik, die am Markt existiert, die in unseren Lagerbeständen existieren. Wir machen ja auch strategischen Einkauf. Wenn das Produkt gerade günstig ist, dann kann man gegeneinander rechnen, Lagergeld, Finanzierung zu Rohstoffpreisreduktion.
Können denn die Banken, Johannes, mit den Vorräten als Sicherheit eigentlich so richtig umgehen? Also wir sehen ja, dass wir immer durchaus einen Abbau von Expertise bei Banken in der Breite gesehen haben über die vergangenen 20 Jahre, so richtig zu einem fairen Preis bewerten und Gottenböcks verhüten, sogar verwerten, möchten die Banken ja gar nicht.
Ja, das ist natürlich richtig. Also auch gerade den Abbau an Kapazitäten, was gerade dieses Thema der Bewertung in den Häusern angeht, das merken wir auch. Und da konnten wir in der Vergangenheit auch unsere Expertise mit einbringen. Ja, diese Lager- und Handelsgesellschaft, die von der DHL hier als Vehikel zur Verfügung gestellt wird, die tritt ja in dieses Handelsgeschäft mit unserem Kunden ein und mittelt dann quasi das rechtliche Eigentum als Sicherheit gegenüber den finanzierenden Banken.
Also lass uns das nochmal verstehen. Also ihr gründet eine Handelsgesellschaft. Die gehört wem?
Das ist eine 100% Tochter aus der DHL-Sphäre.
Okay, die gehört euch. Und die macht genau was?
Die macht genau das. Sie handelt mit unserem Kunden. Sie steht diesem Geschäft exklusiv zur Verfügung. Also sie geht auch keine weiteren Handelsgeschäfte oder andere Art von Geschäfte ein. Sie erwirbt von einem, und in unserem Fall die Quickpack-Gruppe, vom operativen Unternehmen definierte Kaufgegenstände. Also hier haben wir Rohstoffe und auch unfertige und fertige Erzeugnisse. Und die Kaufpreise, die messen sich an den Anschaffungs- und Herstellkosten. Ohne Einbehalte und ohne Abschläge. Also wir haben hier wirklich 100% der aktivierten Werte, die wir hier auch als Kaufpreis auszahlen. Und neben diesem Handelsgeschäft ist natürlich eine wesentliche Aufgabe von mir in der Person und von der Lager- und Handelsgesellschaft, das Ganze dann auch zu finanzieren. Und da greifen wir in der Regel auf Sparkassen und die S-Finanzgruppe zurück und können hier in dieser Struktur dann auch regionale und überregionale Partner bündeln.
Okay. So, damit gehören die Waren, die ihr, Daniel, eigentlich braucht, jetzt ja erstmal der DHL mit ihrer Einzweckhandelsgesellschaft. Wie kommt ihr da wieder ran? Weil eigentlich braucht ihr das ja und nicht die DHL.
Na, das geben die Verträge her, dass ich die frei verkaufen kann. Deshalb machen wir auch diesen Spitzenausgleich einmal im Monat. Also im Prinzip, das musst du dir vorstellen, wir sagen, das ist der Bestand zum 1.1., das ist der Bestand zum 31.12., wir verkaufen etwas. Es geht natürlich nur auf deutschen Lagerplätzen. Das hat wieder ein Rechtsthema. Wir können also USA-Lagerplätze zum Beispiel nicht verkaufen. Und somit kommen wir an die Ware auch wieder ran. Die ist für uns frei verfügbar. Die DHL möchte die Ware ja gar nicht haben.
Nö, ihr könntet ja damit auch gar nichts anfangen. Oder könntet ihr, also für den Fall der Fälle, dass irgendwann, wollen wir alle nicht hoffen, es bei QuickPack mal nicht so läuft und sie das gar nicht mehr abfragen können, könntet ihr was mit den Vorräten anfangen?
Also in erster Linie sind unsere Strukturen auf eine langfristige Partnerschaft ausgelegt. Ja, also mit Vertragslaufzeiten von bis zu 7 Jahren haben wir auch ein ganz klares Argument zur klassischen Betriebsmittellinie, die in der Regel eher BAW, also bis auf Weiteres ausgestaltet ist, oder auch deutlich kürzere Laufzeiten hat. Also wir schaffen hier Planungssicherheit. Und unsere Strukturen, die gehen auch tatsächlich eher vom Going-Concern-Ansatz aus. Also es sind keine Sanierungsstrukturen, die jetzt hier für schwache Bonitäten kurzfristig Liquidität schaffen sollen, sondern wir sind, und das ist ja auch die Strategie der deutschen Sparkassen, dass wir hier eine langfristige Partnerschaft suchen. Ja, und dementsprechend sind wir auch seinerzeit zur Quickpack-Gruppe gekommen, die auch genau das favorisiert haben in ihrer Unternehmensfinanzierung. Und was nochmal den Verwertungsansatz angeht, klar, im Worst Case wird die Lagerhandelsgesellschaft ist die Eigentümer dieser Vorräte und muss dann auch in der Lage sein, diese freihändig zu verwerten. Aber da das sehr individuelle Ansätze sind, das ist dann halt auch ein individuelles Thema, wo es gar keine pauschale Aussage geben kann.
Ja, bei unseren Artikeln ist es dann auch so, dass wir natürlich langfristige Lieferverträge für die Fertigware haben. Das heißt, auch hier sind die Artikel ja nicht auf einmal nichts mehr wert, sondern wir haben ja Verträge, da könnte die DHL verwerten. Und die Rohware, die wir haben, ist handelbar. Also die hat einen Marktpreis und damit ist das natürlich schon verwertbar in der Theorie. Aber wahrscheinlich bräuchte die DHL auch die Hilfe von Quickpack dann. Ohne uns wird's dann auch schwierig. Mhm. Aber grundsätzlich halte ich das Risiko für überschaubar für die DHL.
Also bei den Rohwaren ist, glaube ich, auch relativ klar. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es zu Anschaffungskosten dann auch übernommen. Bei den Halbfertigwaren zu Herstellungskosten, da wiederum muss man ja rechnen. Ich meine, es ist deine CFO-Kernkompetenz zu gucken, was hat uns das eigentlich alles gekostet.
Ganz genau.
Die DHL muss es aber am Ende glauben. Also in welcher Form wird das plausibel gemacht, dass das tatsächlich der aktuelle Wert ist?
Also wir haben ja einen Wirtschaftsprüfer, der das natürlich einmal im Jahr testiert und prüft, dass die Anschaffungsherstellungskosten sowohl der produzierten als auch der gehandelten Artikel als auch der Rohware zum richtigen Preis angesetzt sind. Dieser kommt nicht nur einmal im Jahr zur Hauptprüfung, sondern er muss das auch nochmal zum 31.12., bevor sein Testat erteilt, der DHL mitteilen, dass das so seine Richtigkeit hat. Und zum 30.06. macht er das auch nochmal. Und auch die DHL kommt mindestens einmal im Jahr, das machst du, Johannes, und macht eine Lagerbegehung, um sich mal zeigen zu lassen, dass die Bestände auch wirklich noch da sind.
Wenn ihr jetzt die ganzen Waren in dem Lager habt und dann kommt plötzlich der Discounter und sagt, ich brauche gar nicht so viel, ich kaufe euch nicht so viel ab. Was passiert denn dann? Also wer hat denn welche Abnahmeverpflichtung oder hockt ihr dann auf euren Waren und wisst gar nicht, ob Quickpack die irgendwann mal wieder braucht?
Also das ist bei uns tatsächlich noch nicht vorgekommen, weil wir ja auch langfristige Abnahmeverpflichtungen haben und sowohl der Discounter als auch jeder andere Händler nicht von heute auf morgen den Laden schließen, sondern wenn die wirklich in Schieflage kommen, dann haben die auch weiterhin ihre Abnahmeverpflichtung und dann ein Insolvenzverwalter oder eine Restrukturierungsmaßnahme würde da auch weiter ansetzen. Wir haben Artikel ohne Haltbarkeitsdatum, das heißt, es ist ein guter Handelsartikel. Der wird abverkauft, die Margen sind hoch im Handel, das wird weiterlaufen. Mhm. Das haben wir aber bisher auch noch nicht gehabt.
Okay. Wie kann ich mir den rechtlichen Rahmen dafür vorstellen? Ist das ein komplexes Vertragswerk? So.
Also dadurch, dass das von der Lager- und Handelsgesellschaft ja niemand vor Ort ist und wir alles den Profis überlassen, unserem Kunden, was das Lagermanagement eingeht, aber auch die Abwicklung der Übereignungsmechanismen und also das ganze Kaufmännische. Da nutzen wir halt die Expertise und die Kernkompetenz unseres Partners. Und das muss irgendwo alles in einem Rahmenvertrag verhandelt und bestimmt werden. Ja, wie kommt die Objektgesellschaft auch über die Entfernung zu ihrem Eigentum, über Besitzmittlungsverhältnisse? Das sind spezielle rechtliche Themen, die wir entsprechend regeln, wo wir aber, glaube ich, ein ganz gutes Verfahren gefunden haben. Und in der Abwicklung für den Kunden soll wirklichst möglich wenig Komplexität entstehen. Ja, wir setzen auf Informationen aus seiner wahren Wirtschaft ab, stellen darauf ab, die monatlichen Abrechnungen, die kommen aus seinem System. Und in der Regel sind da keine größeren Aufwendungen und Umprogrammierung erforderlich. Es kommt auch immer darauf an, wie will der Kunde das auf Knopfdruck produzieren oder sind etwas manuellere Tätigkeiten erforderlich, um diese Abrechnung zu tun. Und da kommt eher die Maßnahmen dann her, die dann auch intern getroffen werden müssen vom Kunden.
Sind das denn schon Standardverträge oder ist das immer noch sehr individuell ausgehandelt?
Also wir haben Standards in unseren Verträgen. Aber die Gegebenheiten des Kunden, die unterscheiden sich natürlich. Also wir haben, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir haben verschiedene Branchen, die wir hier mitspielen. Also wir haben vom Getreide bis hin zum Schiffsmotor und halt auch Alu-Coils und Backpapier fertig zum Verkauf. All das ist möglich in unseren Handelsgeschäften darzustellen. Und die werden natürlich auch immer mal wieder anders gelagert. Ja, aber in der Regel gelingt es uns sehr gut, auch auf verschiedene Gegebenheiten einzugehen. Und die dann individuell in unseren Verträgen darzustellen.
Jetzt haben wir das ja bisher so besprochen, dass das im Wesentlichen eine Finanzierungsform ist. Wenn ich es richtig einschätze, sind die Waren aber ja auch aus der Bilanz draußen in dem Moment, wo sie in die Handelsgesellschaft kommen. Das seht ihr jetzt nicht als Zuhörer. Ich sehe, Daniel schüttelt den Kopf, also ist nicht der Fall.
Bei uns sind sie unbalanced. Die bleiben in der Bilanz, weil das Eigentum weiter bei mir liegt. Ah, okay. Also ich habe gar keine bilanzielle Veränderung, außer dass ich ein Darlehen ausweise gegen die DHL, wo ich sonst einen Konsortialvertrag ausweise.
Ah, okay, gut. Also der bilanzielle Faktor ist für euch vollkommen egal, weil das ja durchaus, sagen wir mal, wenn wir das beim Leasing mal überlegen, ist das ja durchaus eine wichtige
Zusatzfunktion. Ja, wir haben natürlich auch andere Finanzierungsmodelle als nur das Warehousing Sell and Lease Back. Da geht die Maschine raus aus dem Anlagevermögen. Das weiß man ja. Das ist beim Warehousing nicht so, sodass wir das alles noch zeigen können und auch dementsprechend, sonst würden wir auch unsere Bilanzsumme deutlich schmälern.
Es gibt natürlich auch Strukturen und Motivlagen, die sowas erfordern, ja, die wirklich nach einem bilanziellen Abgang suchen. Das war hier bei QuickPack war das nicht gesucht, weil auch mit Abgang des wirtschaftlichen Eigentums eine ganze Reihe an Rechten auch übertragen wird, ja. Und das will nicht jeder Unternehmer. Ja, also die QuickPack-Gruppe ist darauf angewiesen, dass sie ihre Kunden rechtzeitig in Time beliefert, dass sie rechtzeitig Zugriff auf die Rohstoffe hat, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Und da könnte jeder Störfaktor natürlich im Wege stehen. Mhm. Und in den letzten Jahren hat sich diese Motivlage Off-Balance-Struktur tatsächlich sehr stark gewandelt. Also wir sehen das im Markt, dass das gar nicht mehr das Thema ist, weil es auch immer schwieriger wird, gerade vor der internationalen Rechnungslegung, hier wirklich bilanzielle Abgänge zu zeigen. Und wir sind sehr stark damit vertreten, hier wirklich fristenkongruente Finanzierungslösung zu schaffen, ja, wo der Kunde eine langfristige Verbindlichkeit auf seiner Passivseite ausweist, aber das Vorratsvermögen auch da zeigt, wo es hingehört, auf seiner Aktiva, in seiner Bilanz.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Lass uns nochmal über die Kosten sprechen. Also ich brauche jetzt keine direkte Zahl, höre ich mir auch gerne an, sondern eher eine relative Zahl, also verglichen mit Finanzierungsalternativen. Daniel, wo sortiert sich das Warehousing da ein?
Also wir haben natürlich Glück gehabt, einen langfristigen Vertrag mit der DHL in einer Niedrigzinsphase abzuschließen. Das beantwortet die Frage wahrscheinlich schon ziemlich gut. Mhm. Somit haben wir dort natürlich einen festen Anteil, der sehr günstig ist. Diese 50% sind im Moment zu einem Zinssatz, den ich am Markt nicht nochmal erwirtschaften kann.
Okay, also das ist kein Floater, sondern da habt ihr tatsächlich einen Festzinssatz vereinbart.
Mhm. Haben wir einen Festzinssatz vereinbart. Ja, danke. Mhm. Man muss auch mal Glück haben im Unternehmen. Und das andere ist ein recht normaler Zinssatz, der sich mit dem Konsortialvertrag jederzeit messen kann. Also wir haben dort keine Mehrkosten zu einem ganz normalen klassischen Finanzierungsvertrag über ein Bankenkonsortium oder ähnliches. Natürlich ist die Installationsphase recht lang. Der Aufwand am Anfang ist hoch. Also wir haben da sicher 4 bis 6 Monate, würde ich sagen, Johannes, du wirst es vielleicht noch genauer wissen, schon sehr viele Termine gehabt, sehr viele Fragen gehabt, Produktverständnisfragen gehabt, Umsetzungsthemen gehabt. Aber mittlerweile ist es einfach so, du musst dir vorstellen, normalerweise reden wir einmal im Monat miteinander und wir reden nicht, ich schicke eine E-Mail. Das ist alles. Und dann kommt alle halbe Jahre nochmal ein Reporting dazu, der Wirtschaftsprüfer dazu. Aber eigentlich ist das ein Produkt, was mich im Doing, im täglichen Doing gar nicht mehr wirklich bewegt. Ich treffe auch deshalb keine Unternehmensentscheidungen anders. Ich habe meine Bestände in meinen 2 Hauptlägern in Deutschland und das sind die DHL auch ankauft im Großen und Ganzen. Und die Zinssätze sind absolut in Ordnung und auch die Gebühren. Hm. Sonst würden wir es nicht machen.
Okay, ja, vielleicht du auch nochmal, Johannes. Also ich verstehe es richtig, Kosten wie ein Konsortialkredit, aber atmet mit nach Bedarf. Also im Grunde genommen Funktion eines Betriebsmittelkredits.
Jein, also wir haben hier tatsächlich verschiedene Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse einzugehen. Da muss ich dir tatsächlich in einem Punkt widersprechen, Daniel. Ich glaube, das war kein Glück in der Entscheidung, sondern das passt zum Geschäftsmodell der QuickPack-Gruppe. Hier wirklich eher konservativ zu planen und vorzugehen, das sieht man an euren Warenbeständen, aber das sieht man auch in euren Entscheidungen, auf welche Partner ihr euch einlasst. Ja, da sind wir gerade mit der S-Finanzgruppe in regionalen, starken, verbundenen Partnern, die auch loyal sind und halt in der Langfristigkeit der Struktur. Ja, und da haben wir halt die Möglichkeit, Flexibilität, was den Warenbestand angeht, aber auch was die individuelle Liquiditätsbedarfe von Monat zu Monat angeht, zu agieren. Und das Ganze verknüpfen wir dann halt mit einer Bodensatzstruktur, den wir bei den Sparkassen dann endfällig finanziert haben über 7 Jahre und der dann entsprechend die massiven Zinsvorteile in die Zukunft dann halt auch gesichert hat. Und das ist aus meiner Sicht für euch auch ein echter Wettbewerbsvorteil zurzeit.
Zurzeit, ja.
Okay, also du hattest eben, Daniel, schon was zur Umsetzung gesagt. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen mehr drüber lernen. Vielleicht können wir vorher noch mal kurz drüber sprechen, was ihr noch für weitere Finanzierungsbausteine im Unternehmen habt und wie das möglicherweise passgenau geformt werden muss, ob sich das an irgendeiner Stelle beißt. Erstmal, was habt ihr noch auf der Fremdkapitalseite im Einsatz?
Fangen wir mal auf der Förderungsseite an. Wir versuchen natürlich zum Teil zu factoren. Wir haben auch noch ein Dynamic Discount System mit drin und versuchen uns hier zu bewegen. Wir versuchen uns also anhand der Lieferkette auch zu bewegen. Da kommt dann das Warehousing ins Spiel. Ich sagte ja vorhin schon mal, Sale and Lease Back ist für uns ein Standardgeschäft, dass wir wollen die Liquidität sichern. Und auf der Passivseite benutzen wir dann sogar noch ein SPS-System, so dass wir auch die Lieferkette schwimmende Ware zum Beispiel in Bewegung halten, Rechnungen, weil das kann die DHL nicht ankaufen. Wir versuchen uns hier ganz dynamisch am Markt zu bewegen und den Kapitalbedarf pro Monat so abzufangen über die Modelle, die wir haben, weil sie fast alle dynamisch sind. Wir haben auch noch eine kleine klassische Bankfinanzierung.
Okay. Gibt's da an irgendeiner Stelle was sich beißen kann aus eurer Sicht? Steht irgendwas oder gäbe es vielleicht Finanzierungsinstrumente, die jetzt auch QuickPack nicht im Einsatz hat, die im Konflikt stehen mit dem Warehousing?
Also es ist immer so, dass wir häufig bei Unternehmen ankommen und in eine Finanzierungslandschaft eingebunden werden sollen. Mhm. Ja, und häufig ist es so, dass es auch Vorrechte gibt von Lieferanten, von Kunden, von anderen Finanzierungspartnern. Und da müssen wir dann schauen, wie das Ganze dann dort reinpasst. Ne? Mhm. Also wir nehmen niemanden Rechte weg. Wir haben bestimmte Grenzen, wo wir tatsächlich tätig sind und auch eine ganz klare abgegrenzte Zeitspanne. Ja, wir finanzieren mit den Sparkassen den Warenbestand, der physisch in Deutschland im Lager liegt. Ja, deswegen gibt es tatsächlich Finanzinstrumente, die schwimmende Ware finanzieren, also bis zum Zeitpunkt der Einlagerung im deutschen Lager. Das passt natürlich hervorragend. Ja, also ich kann die komplette Lieferkette irgendwie auch in einer Finanzierung in individuellen Strukturen auch darstellen. Und das Gleiche gilt dann auch für den anschließenden Teil, wenn es Forderungen gibt, die nach hinten raus dann auch gefactored werden können.
Und wenn die Vorräte schon als Sicherheiten bei den Banken liegen, was passiert dann? Daniel, du hast gesagt, ihr habt Sale and Leaseback im Einsatz. Regelmäßig, wenn es beim Unternehmen ein bisschen schwieriger läuft, dann muss eben der Sale and Leaseback-Finanzierer zur Bank gehen und sagen, also da können die sowieso nichts mit anfangen mit der Maschine, gebt die doch mal frei und das funktioniert dann oder das funktioniert nicht. Kommt sowas bei euch auch vor, dass die Vorräte eigentlich schon vergeben sind und ihr könnt sie aber herauslösen?
Also das kommt vor, das ist aber etwas, was wir dann tatsächlich auch wirklich ablösen müssen, weil wir da keine Nebensicherheiten akzeptieren können. Also wir wollen auch Eigentümer werden, um dann unsere Sicherheit weiterzugeben an die finanzierenden Banken. Und die muss natürlich dann weitestgehend frei von Rechten Dritter sein. Mhm. Das heißt, wenn wir so eine Struktur haben, dass wir auch Betriebsmittellinien, dass die dann durch uns abgelöst werden sollen, ja, durch unser Handelsgeschäft, dann ist es so, dass dann tatsächlich die Sicherheiten im Zuge dann auch freigegeben werden müssen.
Kommen wir mal zur Umsetzung, Daniel. Du hast eben schon so ein paar Stichworte genannt. Wenn du jetzt mal so überlegst, rückblickend, was hat das an internen Kapazitäten bei dir gekostet im Aufsetzen? Dass es im aktuellen Durchführen nicht viel ist, hattest du ja schon angedeutet.
Genau, also im aktuellen Bereich ist es tatsächlich nicht viel. Natürlich sind es noch vielleicht 2-3 Stunden Aufwand im Monat, die ich da betreiben muss. In der Durchführungsphase kommt ja auch immer erstmal das Kennenlernen und das richtige Modell und das richtige Produkt. Also wir haben so circa 6 Monate gebraucht. Das heißt nicht, dass ich jetzt Vollzeit 6 Monate nichts anderes gemacht habe. Aber es waren ja dort auch Rechtsanwälte mit am Tisch. Das hatte ja auch alles ein Rechtsthema. Die Auswertung, die DHL benötigt, das ist auch nochmal so ein kleines technisches Problem gewesen bei uns, weil unser ERP-System das nicht auf Knopfdruck hergibt. Hier muss schon ein bisschen was programmiert werden, aber das ist alles, wenn das einmal gemacht ist, ist das gemacht. Also unterm Strich, ich habe die Frage auch gestellt auf der Structure Finance, was heißt denn das? 6 Monate, heißt das jetzt eher 100 Stunden oder heißt das jeden Tag 8 Stunden? Also ich würde sagen, wenn QuickPack insgesamt 100 Stunden dafür aufgewendet hat, ist das schon viel in den 6 Monaten. Das meiste war tatsächlich bei euch, Johannes. Ihr habt das strukturiert, ihr habt das gemacht. Ihr habt mit unseren Anwälten dann gesprochen. Das war für uns gut umsetzbar. Mhm. Wir mussten auch einen Konsortialvertrag ablösen. Das musste also alles auch just in time funktionieren. Das hat es auch. Das hat auch hervorragend funktioniert. Also auf die Frage, würde ich es wieder machen? Ja, ich würde es wieder machen, weil das für uns genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.
Okay, die Frage hatte ich ja gar nicht gestellt, aber die Antwort ist interessant. Johannes, Erzähl du mal ein bisschen, also gerne Fall Quickpack, aber dann auch mal eingeordnet. Andere Unternehmen haben vermutlich ganz andere Voraussetzungen. Also worauf kommt es an bei der Umsetzung? Was fällt für Arbeit beim Unternehmen an und wovon hängt es ab, wie viel Arbeit anfällt?
Ja, also ich glaube, ein Unternehmen wie Quickpack, was seine Buchhaltung super im Griff hat, weiß, wie sie die Daten aus dem System rausbekommt, das tut sich deutlich einfacher in der Darstellung seiner Struktur. Das mal vor die Klammer gezogen. Diese 6 Monate, die der Daniel angesprochen hat, also da sprechen wir dann wirklich vom Ersttermin, vom Kennenlernen mit unserem Vertriebskollegen bis zur ersten Auszahlung. Und da gibt es verschiedene Phasen. Gerade die erste Phase, die zieht sich manchmal. Man muss sich beschnuppern, man muss sich kennenlernen. Ist das überhaupt eine Struktur, mit der ich langfristig planen möchte? Und wenn dann wirklich der Startschuss auch gefallen ist, dann beginnt für uns bei der DHL tatsächlich die echte Arbeit. Wir haben auf der einen Seite das, was der Kunde direkt zu sehen bekommt, also die Vertragsverhandlung, indem wir vor Ort uns anschauen, wie sind die Gegebenheiten, wie ist seine Lagerorganisation gestaltet, wie geht die Ware dann auch in die Produktion oder in den Handel, was auch immer, was wir da vor uns haben. Und das müssen wir irgendwo in unseren Verträgen darstellen, damit wir den richtigen Übereignungsmechanismus finden. So, das passiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir das Ganze auch finanziert bekommen. Wenn wir keine Hausbankenbeziehung zu einer Sparkasse haben, dann ist es tatsächlich so, dass wir in unserem Netzwerk schauen, welche Sparkasse hier für so eine Struktur geeignet ist, die vielleicht auch schon die ein oder andere Erfahrung hat im Bereich des DIY-Housing oder die sich gerne den Kunden anschaut und mit denen ins Geschäft dann auch einsteigen möchte. Und das ist dann etwas, was wir parallel machen. Und auch da braucht es dann Verhandlungen zu den Finanzierungsverträgen, wovon der Kunde aber letztendlich nicht viel mitbekommt. Ja, weil das ist die Strukturierungsleistung der DHL. Und das passiert im Rahmen der Lager- und Handelsgesellschaft, die ja letztendlich der Darlehensnehmer, der Kreditnehmer wird.
Was sind das denn für Geschäftsmodelle, für die das Konzept möglicherweise auch geeignet ist? Vielleicht hast du ein paar Beispiele, dass wir mal losgelöst von Quickpack haben wir, glaube ich, gut verstanden, warum das sinnvoll ist, wo es vielleicht auch ein kluger Ansatz sein kann.
Ja, also eine der ersten Strukturen, die wir tatsächlich umgesetzt haben, war mit einem Landhändler, der wirklich Getreide und Ölsaaten ja im Rahmen seiner Ernte einkauft von den regionalen Landwirten und dafür eine Erntefinanzierung suchte. Und diese Erntefinanzierung, die war immer BAW, also für eine Saison ausgereicht und musste dann jährlich verlängert werden. Die Konditionen, die Bedingungen und ob überhaupt, das war für ihn immer irgendwo eine Frage der Verhandlung und ja, wie treu sind seine Geschäftsbanken. Und da ist das Warehousing tatsächlich eine ideale Lösung, um Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Mhm. Da, weil wir über eine Ernte hinaus eine Struktur flexibel zur Verfügung stellen können. Da gibt es dann auch keinen Bodensatz, den wir langfristig finanzieren, sondern das ist dann 100% variabel und dann entsprechend so, wie die Erntemengen eingehen, besteht dann auch die Finanzierung über unsere Sparkassen im Rahmen dieser Lagerhandelsstruktur. So, und ansonsten klassische Händler, ja, die auch saisonale Schwankungen haben oder auch grundsätzlich immer irgendwo strategischen Warenbestand auf Vorrat halten müssen, um entsprechend ihre eigenen Kunden auch zu versorgen. Wir haben produzierende Unternehmen, die als Zulieferer in der Automobilindustrie sind oder in anderen Industriezweigen unterwegs sind, die einfach, wo es Abhängigkeiten gibt und Lieferzwänge gibt, die entsprechend geschaffen werden oder eingehalten werden müssen. Und da ist so eine langfristige Finanzierungslösung über diese Lager- und Handelsstruktur wirklich auch ein sehr guter Punkt, um die Vorteile dann zu sichern und Planungssicherheit und Kalkulationssicherheit zu schaffen fürs Unternehmen.
Okay. Daniel, wenn dich ein CFO anrufen würde aus einem anderen Unternehmen und sagt, ich überlege, Warehousing zu machen, worauf soll ich denn da achten? Was würdest du ihm an Erfahrungen mitgeben?
Naja, das hat tatsächlich auch schon stattgefunden. Du hast da ja mal einen Kontakt gemacht. Ich würde ihm sagen, dass es nicht ganz so schnell geht, dass man einfach etwas Zeit für die Strukturierung mitnehmen muss. Also wenn man nur noch 2 Monate hat, bis der Konsortialvertrag abläuft, dann ist das einfach zu knapp. Dafür ist das rechtliche Werk zu viel und auch teilweise je nach ERP-System die Möglichkeit, an die Daten zu kommen, die man braucht, zu komplex, weil da hat die DHL schon einen klaren Anspruch. Wir sind aber damals auch mit diesem Produkt direkt gestartet, als die Wahrscheinlichkeit groß wurde, dass es was wird. Also da war noch nichts unterschrieben. Johannes, haben wir schon parallel daran gearbeitet, wie denn das auszusehen hat und wie die Dokumente auszusehen haben, die wir zu produzieren haben. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, mit diesem Thema sofort anzufangen, also mit dem operativen Thema auch sofort anzufangen. Dann ist es auch sehr gut in einer vernünftigen Zeit umsetzbar. Darauf würde ich achten. Also das war eigentlich tatsächlich bei uns, wir haben noch ein etwas älteres ERP-System aktuell, eine Herausforderung, eine rein technische Herausforderung. Aber es geht.
Das ist alles darstellbar. Wenn wir mal in den Markt reingucken, der euch auch dazu bewegt hat, das Thema Warehousing zu machen, kann man damit rechnen, dass sich das wieder ein bisschen beruhigt, dass wir in eine ruhigere Phase eintreten, oder werden die Trigger, die euch dahin geführt haben, sich eher noch verstärken? Was ist deine Erwartung?
Also ich gucke mir ja den globalen Markt an und wir haben Donald Trump wieder in den USA als Präsident und seitdem ist der Markt ja sehr volatil in allen Bereichen, sowohl der Rohstoffmarkt als auch der Lieferkettenmarkt, Zollstreit, Zolltarifthemen, alles Themen, die wir mitspielen, wo wir auch von betroffen sind, sowohl im Import als auch im Export. Ich glaube nicht, dass sich das in den nächsten Monaten und Jahren beruhigen wird. Ich glaube, dass erst wieder Ruhe reinkommt, wenn Herr Trump nicht mehr Präsident in den USA ist. Und dann kommt auch die Frage, wer wird dann der Nachfolger oder die Nachfolgerin? Ich hoffe, vielleicht wird es ja mal eine Frau in den USA, das wäre auch mal was. Im Moment sehe ich da keine liberale Marktwirtschaft in dem Sinne, sondern die USA drücken ihre Marktmacht massiv durch. Wir haben ja allein im Aluminiumbereich 50% Zoll gehabt in den USA, dann doch nicht, morgen doch wieder, übermorgen doch nicht. Das macht es natürlich extrem schwierig, aber ich glaube, das Problem haben gerade alle. Da sind wir nicht allein.
Das ist ohne jeden Zweifel so. Johannes, ohne über Zahlen zu verfügen, wage ich mal die Behauptung, dass Warehousing aktuell immer noch eine Nische ist. Warum ist das so und wird sich das ändern?
Also tatsächlich ist es so. Das liegt in der Regel daran, dass die klassische Betriebsmittellinie, das ist dem Unternehmen bekannt. Das ist aber auch das, was von seinen Finanzierungspartnern ja auch tagtäglich vorgestellt und gelebt wird. Und unsere Struktur liegt halt in der Langfristigkeit und das wird tatsächlich an Bedeutung gewinnen. Ja, wie kann ein Unternehmen langfristig sein Vorratsvermögen finanzieren und hat dabei noch maximale Planungssicherheit? Und deswegen ist der Trend, was unsere Strukturen angeht, tatsächlich in den letzten Jahren ungebrochen. Ja, also wir haben viele Nachfragen branchenübergreifend, die erkannt haben, dass das, was es mal gab, just in time, just in sequence, immer schwieriger wird, immer weniger wird. Ja, weil viele sprechen von einem Wirtschaftskrieg, aber ich denke, wir befinden uns schon mittendrin und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit einigen Jahren. Und wenn der Bundesverteidigungsminister über Kriegstüchtigkeit spricht, dann müssen sich Unternehmen auch die Frage stellen, ist mein Warenbestand kriegstüchtig im Sinne eines Wirtschaftskrieges? Gibt es auf der Welt politische Ereignisse, die mich hier hart treffen können in meiner Geschäftstätigkeit? Ja, in meiner Planungssicherheit. Und dem kann ich eigentlich nur begegnen, indem ich einen strategischen, eisernen Warenbestand irgendwo aufbaue, um Lieferfähigkeit zu schaffen. Ja, das ist die Preisschwankung auf den Rohstoffmärkten, bei den Commodities. Das ist ein bekanntes Thema. Dafür gibt es Sicherungsinstrumente, die Unternehmen immer schon nutzen und auch erfolgreich nutzen, um sich abzusichern gegen solche Entwicklungen. Aber gegen Lieferengpässe, Lieferverzögerungen oder Embargos, egal von welcher Seite das ausgeht, kann man sich eigentlich nur mit dem physischen Warenbestand vor Ort schützen. Und das ist etwas, was wir smart und langfristig finanzieren können.
Na, da ist ja doch ein schönes Schlusswort gelungen. Also die Umstellung von Just-in-Time zu Just-in-Case wird uns weiter begleiten. Es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank. Es war ein sehr plastischer Einblick. Gleichzeitig auch ein bisschen ein Vogelflug über das Thema Herausforderungen auf der Vorratsseite. Das war, glaube ich, auch für unsere Zuhörer sehr spannend. Darum sage ich euch meinen ganz herzlichen Dank dafür. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik? What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com